Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, wenn es um Mission geht, wenn man erfahren will, was hat es mit der christlichen Mission auf sich, dann ist es gut, wenn man einen Blick in die ursprüngliche erste Missionsschule wirft, in die Wanderuniversität des Jesus von Nazareth. Und der Predigttext, das ist so eine Momentaufnahme aus dieser Missionsschule. Lukas 9, Vers 51 bis 56. Da heißt es: Als die Zeit näher rückte, in der Jesus die Erde verlassen und in den Himmel zurückkehren sollte, da machte er sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Er schickte Boten voraus. Diese kamen in ein Dorf in Samarien und wollten dort eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber weil er auf dem Weg nach Jerusalem war, wollte man ihn nicht aufnehmen. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie: Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Da wandte sich Jesus zu ihnen um und wies sie streng zurecht. Sie übernachteten dann in einem anderen Dorf. Eine kurze Episode eigentlich nur. Und diese Episode, die spielt in Samarien oder auch Samaria. Samaria, der nördliche Teil der römischen Provinz Judäa, grenzt im Norden an das Karmelgebirge und im Westen an die Ebene Jezreel. Nee, das ist auch im Norden. Nordosten ist der Karmel. Es ist eine gebirgige Landschaft, bis zu 940 Meter hoch. Und zum Mittelmeer hin weitet sich diese Landschaft zur Ebene Scharon. Und zum Jordantal hin fällt sie steil ab. Heute ist Samaria ein Teil der palästinensischen Autonomiegebiete im Westjordanland. Dass Samaria zur Zeit Jesu, als Jesus auf dieser Erde gewandelt ist, das war eigentlich nur noch ein trauriger Rest des einstigen Nordreiches Israel. Und die Samariter, die waren ihrerseits ein trauriger Rest. Es waren Nachfahren jener 10 Stämme Israels, die im Jahr 722 vor Christus von den Assyrern in alle Winde verstreut worden sind. Und die wenigen, die zurückgeblieben sind, das war eine kleine, verschworene Volksgemeinschaft. Das Königreich Davids, das ist ja bereits unter seinem Enkel Rehabeam in 2 Teile zerbrochen. Und seitdem hatten die Israeliten im Norden, die Urahnen der Samariter, ihr eigenes zentrales Heiligtum auf dem Berg Garizim. Mit den einstigen Brüdern und Schwestern im Süden hat sie gewissermaßen eine herzliche Feindschaft verbunden. Rund 900 Jahre getrennte Entwicklung haben dann ein Übriges getan. Und nun ist das eine bittere Ironie der Geschichte, dass die Araber, die heute auf dem Gebiet des biblischen Samaria siedeln, eine ähnlich erbitterte Feindschaft und wechselseitige Geringschätzung mit den jüdischen Israelis der Gegenwart verbindet. Für die Samariter zur Zeit Jesu waren nur die 5 Bücher Mose heilige Schriften und alle anderen Bücher der hebräischen Bibel haben ihnen wenig oder gar nichts bedeutet. Sie hatten ihren eigenen Hohepriester und ihren eigenen Kalender. Den Tempelkult in Jerusalem haben sie abgelehnt. Samariter haben seit Menschengedenken nur untereinander geheiratet. Sie haben sich von anderen Völkern abgeschottet und erst recht von ihren jüdischen Geschwistern. Und das hat ihnen anscheinend nicht geschadet. Unter der römischen Fremdherrschaft haben die samaritischen Gemeinden sogar einen gewissen Aufschwung erlebt. In den Augen strenggläubiger Juden war die samaritische Religion allenfalls eine Art Rumpfglaube und entsprechend haben Juden jeden Kontakt zu Samaritern vermieden. Sie haben in der Regel einen weiten Bogen um das samaritische Bergland gemacht. Und wer von Galiläa aus nach Jerusalem wollte, der hat entweder den Weg durchs Jordantal gewählt Oder er ist durch die Ebene Scharon am Mittelmeer entlang gezogen und dann erst südlich von Samaria landeinwärts abgebogen. Jesus wählt in dieser Situation ganz bewusst den direkten Weg. Und der führt mitten durch Samaria hindurch. Das sind etwa 50 Kilometer Fußmarsch, hauptsächlich durch gebirgiges Gelände. Und das heißt, wenn man gut zu Fuß ist und wenn man es eilig hat, dann sind es 2 Tagesmärsche. Und wenn es etwas gemütlicher gehen soll, sind es 3 Tagesmärsche. Entsprechend braucht man mindestens eine Übernachtung, eher 2. Und schon am ersten Abend gibt es eine unangenehme Überraschung. Im ersten potenziellen Nachtquartier ist die Reisegruppe nicht willkommen. Jesus hat ein paar Jünger vorausgeschickt in ein samaritisches Dorf direkt an der Route und dieses Vorauskommando wird abgewiesen. Warum weist man ihnen die Tür? Weil die Jünger als Ziel ihrer Reise Jerusalem genannt haben. Das heißt, die Mission, in der Jesus unterwegs war, ist schon am ersten Tag ausgebremst worden. Was für eine Enttäuschung. Wenn wir uns Gedanken machen über die christliche Mission, über unseren Auftrag in der Welt, dann sollte man meinen, es lohnt sich, auf den Anfang zu schauen und genau zu studieren, wie hat das denn eigentlich alles angefangen? Und nun die Überraschung, der Start war ausgesprochen holprig. Ein Auftakt mit Hindernissen. Direkt am Anfang gibt es Ablehnung und Anfeindung. Und jetzt hören wir in diesem Abschnitt im Lukas-Evangelium ja nur die Stimmen der beiden Jünger, die sich in ihrer Empörung getraut haben, überhaupt etwas zu sagen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich einzelne von den schweigsameren Kandidaten gedacht haben, das kann ja heiter werden, wenn es schon so losgeht. Aber das haben die meisten für sich behalten. Warum eigentlich? Vermutlich haben sie von Jesus doch schon einiges mitbekommen und haben, wenn schon nicht alles begriffen, aber immerhin so viel, dass Jesus die Dinge manchmal etwas anders sieht und dass man bei ihm auf Überraschungen immer gefasst sein muss. Dass jemand das Gebot der Gastfreundschaft missachtet, das haben Jesus und seine Jünger auch schon anderswo erlebt. Das Bemerkenswerte in dieser Situation hier ist, Jesus hat sich in diesem samaritischen Dorf gewissermaßen selbst eingeladen. Strenggläubige Juden wechseln die Straßenseite, wenn sie einem Samariter begegnen. Von Jesus wissen wir, er hat keine Berührungsängste. Er hat prinzipiell nichts gegen Samariter. Das haben auch die Jünger schon begriffen. Vielleicht waren sie selber noch nicht ganz so weit. Aber sie haben bereits erlebt, Jesus kennt die gegenseitigen Vorbehalte und er hält sich nicht damit auf, sondern er schaut in die Herzen. Und so überrascht es sie auch nicht wirklich, als Jesus wenig später einen Samariter als Vorbild für Barmherzigkeit nimmt. Das sind nur ein paar Verse nach unserem Predigtext in Lukas 10, 25 und folgende. Wir wissen aus dem Johannesevangelium, dass Jesus auch vorher schon durch Samaria gereist ist. Und dabei hat er selbst den Kontakt mit einer verrufenen samaritischen Frau nicht gescheut. Man könnte also sagen, das hat Methode. Jesus ist bekannt dafür, dass er sich mit notorischen Sündern und schweren Nötern an einen Tisch setzt. Und dass er freundschaftlich mit heidnischen Ausländern verkehrt. Warum nicht auch mit Samaritern? Das passt ins Bild. Und nun sowas, die dargebotene Hand wird ausgeschlagen. Damit müssen Missionarinnen und Missionare rechnen. Und das kann uns natürlich auch passieren, wenn wir im Auftrag unseres Herrn in seiner Mission auf dem Weg sind. Jesus hat selber gesagt, ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Diener nicht über seinem Herrn. Ich habe nachgeschlagen, das ist eins der am besten belegten Jesus-Worte überhaupt. Das findet sich in Matthäus 10, genauso wie in Lukas 6. Und daran erinnert Jesus auch in seinen Abschiedsreden in Johannes 15. Und diese Lektion, die haben die Jünger in Lukas 9, die müssen sie eigentlich schon begriffen haben, aber vielleicht haben sie sie im Moment verdrängt. Das hatten sie gerade nicht parat. Ein paar Abschnitte später, im Lukas-Evangelium Kapitel 10, da schickt Jesus 72 Jünger los in die Dörfer und Städte der Umgebung. Missionseinsatz in Zweiergrüppchen. Und er weist sie an, wie sie sich dort verhalten sollen. Wenn man sie willkommen heißt, wunderbar, dann sollen sie den Segen Gottes spenden und sie sollen nach den Kranken sehen und sie heilen. Und das heißt, die Samariter in jenem Dorf an der Reiseroute nach Jerusalem, die haben sich schon um was gebracht, als sie Jesus und seinen Gefährten den Zutritt verwehrt haben. Sie hätten buchstäblich lauter Heil und Segen erlebt. Jesus sagt dann in Lukas 10 auch, wie sich die Jünger verhalten sollen, wenn sie irgendwo abgewiesen werden. Nämlich, wenn ihr in eine Stadt kommt und sie nehmen euch nicht auf, so geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht, auch den Staub aus eurer Stadt, der sich an unsere Füße gehängt hat, schütteln wir ab. Doch sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ich sage euch, es wird Sodom erträglicher gehen an jenem Tage als dieser Stadt. Das steht, wie gesagt, im Lukas-Evangelium Kapitel 10, nur ein paar Abschnitte nach dieser Begebenheit in Samaria. Und damit wird die Sache vollends rätselhaft. Denn das heißt doch, der Zorn von Jakobus und Johannes war berechtigt. Die beiden Hitzköpfe haben jedenfalls nicht völlig falsch gelegen mit ihrer Einschätzung. Das Problem war nur, sie hätten das Strafgericht am liebsten gleich selber ausgelöst. Sie hätten am liebsten selbst auf den roten Knopf gedrückt. Und das ist offenbar nicht die Art ihres Lehrers und Meisters. Sprich, unseres Lehrers und Meisters. Jesus ist ganz anders gestrickt. Im ersten Petrusbrief wird Jesus so charakterisiert: Er reagierte nicht mit Beschimpfungen, als er beschimpft wurde, und drohte nicht mit Vergeltung, als er leiden musste, sondern, was hat er getan? Er übergab seine Sache dem, der ein gerechter Richter ist. Und wir könnten jetzt im Blick auf diese Begebenheit in Samaria ergänzen: Er hat nicht Feuer vom Himmel regnen lassen, obwohl er Grund dazu gehabt hätte und die Mittel dazu obendrein. Er hat sich vielmehr darauf verlassen, dass Gott ihm Genugtuung verschafft. Jesus wusste damals, seinem himmlischen Vater entgeht nichts, also entgeht ihm auch nicht diese unhöfliche Behandlung in Samaria. Es wird schon noch abgerechnet, aber erst zum Schluss. Rache gehört nicht zum Arsenal von Jesus und soll auch nicht zum Arsenal seiner Jünger gehören. Rache passt schon gar nicht zur christlichen Mission. Rachegedanken sind ja menschlich und sind oft auch nachvollziehbar. Wenn mich einer schädigt oder mich um meinen Lohn bringt, dann regt sich da natürlich leicht was in mir nach dem Muster: Wie kann ich es dem jetzt heimzahlen? Oder wie kann ich ihn zumindest abstrafen durch Liebesentzug oder durch Abbruch der Beziehung oder durch was Vergleichbares? Solche Regungen, solche Gedanken sind menschlich, sehr menschlich. Jesus dagegen hat nicht mit Vergeltung gedroht, als er leiden musste. Er hat die Sache dem übergeben, der ein gerechter Richter ist. Und auch der gerechte Richter tickt anders, als wir uns das vorstellen. Wie oft setzt der gerechte, richtende Gott die verdiente Strafe zur Bewährung aus? Wie oft fährt er nicht mit dem Blitz dazwischen, sondern gibt noch eine Spanne Zeit dazu? Auch und gerade da, wo mein menschliches Gerechtigkeitsempfinden lautstark fordert: Herr, mach doch einen Knopf dran, mach ein Ende. Ich denke an Spitzbuben wie Bashar al-Assad und an den Krieg, den er gegen sein eigenes Volk führt. Ich denke an Massenmörder wie Umar al-Bashir. Das ist der mit internationalem Haftbefehl gesuchte Präsident des Sudan. Ich denke an Menschenverächter wie Robert Mugabe, den Präsidenten von Simbabwe, der auch mal gut angefangen hat, aber was ist draus geworden? Ich denke an schreiendes Unrecht in vielen Ländern der Welt und an die, die es tun und dulden, obwohl sie dem Unrecht wehren oder es beenden könnten. Ich denke an die Giordano Bruno Stiftung, das ist der Hort des kämpferischen Atheismus hier in diesem Land. Leider auch ein Hort der Blasphemie. Und das alles im Namen der Toleranz und im Namen des freiheitlichen Humanismus. Ich finde es schon erschreckend, wer da alles seinen prominenten Namen hergibt für diesen Verein. Und da frage ich dann schon manchmal, Herr, kannst du nicht dafür sorgen, dass Herr X sein loses Mundwerk hält? Und Frau Y am besten gleich mit. Warum lässt du dir diese Frechheiten bieten? Wie lange noch? Und was macht Gott, der gerechte Richter? Der schmunzelt mir von seinem Thron aus zu und sagt mir, mach mal langsam. Ich habe alles im Griff. Die erklärten Kirchenfeinde und Gotteshasser, das sind auch nur Fehlgeleitete. Das sind Zeloten, Eiferer. Von der Sorte habe ich in meiner Gemeinde auch eine ganze Menge und du gehörst manchmal auch dazu. Du sollst sehen, die bringe ich auch zur Raison, aber ich kriege das in den meisten Fällen ohne Gewalt hin, signalisiert mir Gott. Außerdem, wie willst du eigentlich Feindesliebe üben ohne Feinde? Die Feinde des Glaubens, die das verächtlich machen, was dir lieb und teuer ist, die fallen auch unter das Gebot der Feindesliebe, macht mir Gott bewusst. Was gebietet denn die Liebe? Die Liebe gebietet sicher nicht nur, dass man die andere Wange hinhält, das auch, aber das ist das Wenigste. Fehlgeleitete Menschen zurecht lieben, nach Hause lieben, das ist die Kunst. Und das schafft man nicht, indem man ihnen einfach nachgibt. Da muss man im Gegenteil auch mal Einspruch erheben oder Stopp sagen. So wie Jesus vor dem Hohen Rat. Der hat den Knecht des Hohepriesters auch zur Rede gestellt, hat ihn konfrontiert mit den Worten, warum schlägst du mich? Habe ich dir einen Grund dafür gegeben? Beweise es. Eins ist sicher, fehlgeleitete Menschen kommen garantiert nicht zur Besinnung, wenn man es ihnen mit gleicher Münze heimzahlt. Oder wenn man den Hammer rausholt. 2000 Jahre Kirchengeschichte haben uns gelehrt, immer dann, wenn Christen gemeint haben, sie müssten die Ehre Gottes mit Gewalt verteidigen oder wiederherstellen, dann hat das geendet mit sinnlosem Blutvergießen. Mission mit Feuer und Schwert, falscher Eifer und Übereifer mit fatalen Folgen. Und von daher ist es kein Wunder, dass Jesus seinen beiden Vorzeigejüngern Johannes und Jakobus ins Gewissen redet, was ihren verhängnisvollen Übereifer betrifft. Ich kann mir vorstellen, das hat er nicht zum ersten Mal gemacht und vermutlich auch nicht zum letzten Mal gemacht. Aber hier an der Stelle wird es uns halt überliefert. Ein paar Verse weiter, da klagt Jesus ausdrücklich nicht über dieses eine Dorf in Samaria, das ihm kein Nachtquartier gewährt hat, sondern er klagt über die Dörfer und Städte in seiner Heimat, in Galiläa. Nach dem Motto, die Samariter, die haben es nicht besser gewusst. Ihre Unhöflichkeit ist wahrlich nicht nett. Aber wenigstens ist es kein Zeichen von Undank, sondern eher ein Zeichen von Kurzsichtigkeit. In den Städten am See Genezareth, dort hat Jesus eindrucksvoll seine Macht demonstriert. Dort hat er seinen göttlichen Anspruch geltend gemacht. Und keiner dort hätte behaupten können, er wüsste nicht Bescheid. Für uns heute heißt das, auch wir sollten uns nicht zu lang aufhalten mit dem unüberlegten Verhalten jener Dorfältesten in Samaria. Für die Samariter in diesem ungastlichen Dorf damals gilt, was für die meisten Menschen unserer Zeit gilt. Sie wissen nicht, was sie verpassen. Man kann ihnen keinen Vorwurf machen, wenn sie Jesus gegenüber erstmal reserviert sind. Und wir können uns zwar darüber ärgern, aber das trägt nichts aus, das nutzt nichts. Wir können uns den Mund über sie zerreißen, aber damit ist niemandem geholfen. Wir können uns an dem Gedanken weiden, dass Gott all diesen Ignoranten schon noch zeigen wird, wo der Hammer hängt. Wir könnten sogar versucht sein, das göttliche Strafgericht auf sie herabzurufen. Und dann würden wir von Jesus hören, stopp, segnet, fluchet nicht. Wir stehen unablässig in Gefahr, dass wir verallgemeinern. Und wenn wir verallgemeinern, dann tun wir vielen Menschen damit Unrecht. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht dem Trugschluss erliegen. Jesus ist damals bei dieser einen Gelegenheit auf Ablehnung gestoßen und deshalb müssen auch wir jetzt ständig misstrauisch sein. Das klingt völlig übertrieben und das ist es auch, aber das gibt es leider in der Christenheit gar nicht so selten. Einzelne Gläubige und ganze Gemeinden, die mit Verachtung und mit grenzenlosem Misstrauen auf ihre Mitmenschen blicken, weil man von der bösen Welt eh nur Schlimmes erwarten kann. Dabei sagt ja unser Text nur, in einem Dorf in Samaria ist Jesus abgewiesen worden. Im nächsten offensichtlich nicht. Die Episode endet ja einfach mit dem Satz, und sie gingen in ein anderes Dorf. Und so können wir das heute auch erleben. Hier gibt's Vorbehalte, hier gibt's Abwehr. Nein, danke. Lieber nicht. Geh mir weg mit Kirche. Und da Wohlwollen, Neugier, Offenheit. Wie ist das mit Jesus? Was bringt der Glaube an Jesus? Was macht ihr eigentlich in eurer Gemeinde? Auf solche und ähnliche Fragen sollten wir jedenfalls gefasst sein. Genauso wie auf den gesellschaftlichen Seitenwind. Von Gegenwind will ich eigentlich nicht sprechen, denn Gegenwind kommt von vorn. Aber da, wo vorne ist, da sind nicht die Gegner des Glaubens und der Kirche, sondern vorne ist unser Herr. Also sind auch die Anwürfe und die Beleidigungen und die blasphemischen Ausbrüche gegen die Christen höchstens Seitenwind, stürmischer Seitenwind. Das kann extrem lästig und störend sein und Mühe machen und das kostet extra Körner und das kostet Nerven. Und das kann den einen oder die andere schon etwas vom Kurs abbringen. Und das kann auch gerade in der Mission bedeuten, man braucht einen extrem langen Atem. Es gibt Missionare, die sehen zeitlebens keine Frucht. Die sind nur am Säen und Beackern. Die Früchte ernten andere. Das soll uns aber nicht hindern, weiter unseren Herrn ins Auge zu fassen, ihm entgegenzugehen, ihm nachzufolgen. Schließlich können und sollten wir uns bewusst machen, Samaria war, wie gesagt, der Anfang. Dort ist es überhaupt erst losgegangen mit der Missionsgeschichte. In der Person von Jesus hat Gott sein Heilsangebot über das jüdische Volk hinaus ausgedehnt. Und Überraschung, die Samariter waren nach den Juden die Ersten, die das Evangelium gehört haben, bevor es dann Schritt für Schritt weitergetragen worden ist. In den Libanon, nach Damaskus, in die heutige Türkei, in den Kaukasus, nach Äthiopien, nach Indien, nach Griechenland, Italien, Südfrankreich, Spanien und bis an die Enden der Erde. Aus römischer Perspektive war ein Ende der Erde jenseits der Alpen im finsteren Germanien. Also hier, am Rand vom Westerwald, war das Ende der Welt. Samaria war der Anfang. Was Jesus und die Jünger in Samaria erlebt haben, das war gewissermaßen auch eine Blaupause für die Missionsgeschichte. So barmherzig, wie Gott mit den Samaritern damals umgegangen ist, geht Gott nun auch mit uns um. So ernst wie mit den Samaritern meint es Gott auch mit uns, auch mit unserem Volk. Er wünscht ihm alles Gute, er gönnt ihm Heil und Segen. Er nimmt es aber auch beim Wort. Wenn Deutschland glaubt, auf Gott verzichten zu können, auch das nimmt er ernst. Wohin das führt, das hat die altgewordene Generation erlebt, die Generation meiner Eltern und Großeltern. Und der Osten Deutschland hat es noch 40 Jahre länger erlitten, was aus einem Volk und einer Nation wird ohne Gott und Sonnenschein. Was für Deutschland und für die Deutschen gilt, das gilt natürlich für alle Völker auf diesem Globus. Und von daher sind die Missionarinnen und Missionare der Gegenwart vor eine zugleich ernste und beglückende Aufgabe gestellt. Es ist ihnen nicht verheißen, dass alles glatt läuft und dass Gott ihnen alle Wege ebnet und alle Hindernisse erspart. Aber Gott stößt eben auch Türen auf, oft unerwartet. Und so wie Jesus zwar nicht an allen Orten, aber an vielen Orten auf seinen Reisen durchs Heilige Land Quartier gefunden hat, so bereitet Gott auch in der Gegenwart Menschen vor, in den widrigsten Winkeln, in den feindseligsten Umgebungen, in den verschlossensten Ländern und Kulturen. Er bereitet sie vor auf Christen, die im Namen Jesu anklopfen und um Einlass bitten. Und von daher sollte das unser Gebet sein. Herr, bring dich in diesem Land und in unserem Volk immer wieder in Erinnerung. Und in all den Regionen der Welt, wo wir unsere Zweifel haben, ob du da am Wirken bist. Mach Menschen bereit, dir die Tür zu öffnen, mit dir zu rechnen, auf dich zu hören. Hilf uns, dass wir dir dabei nicht im Weg stehen. Dass wir nicht das Licht deiner Liebe verdunkeln, sondern dass wir den Menschen so gewinnend und so liebevoll begegnen, wie du uns begegnest. Amen.